das ist so ein Montag, wo man sagen muss, endlich ist wieder richtig Spannung in der Bundesliga. Richtig Spannung in der Bundesliga. Allerdings nur unten. Also nur untenrum ist richtig Spannung. Oben ist alles auserzählt, aber untenrum ist spannend, wie im Leben eigentlich quasi. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Thomas Wagner freudig nickt und sagt, genau so ist es.
Ja, man könnte natürlich auch provozierend sagen, oben ist ja eigentlich mit Ausnahmen von vor 2 und vor 4 Jahren, glaube ich, lange schon nicht mehr spannend. Jetzt ist sogar fast alles geklärt mit der Champions League.
Ja.
Und ja, der Abstiegskampf wird ja dann immer so ein bisschen auch hochgejazzt. Ah, das ist unsere Meisterschaft. 3x26 Punkte, das ist fast historisch schlecht. Ich glaube, mein HSV hat sich mal 2014 mit 27 Punkten in die Relegation gerettet. Ja, da können wir drüber reden, aber natürlich auch über Emotionales unter der Woche in Freiburg. Wir müssen natürlich noch mal ganz kurz zurückgucken auf die Bayern gegen Paris. Und ich würde sagen, es gibt ja schon auch emotionale Abschiede. Ich war gestern in Hamburg, habe ein Tränchen um Luka Vucevic verdrückt und vielleicht auch Vieira. Ja. Und so würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich nicht das beherrschende Top-Thema, aber die Erkenntnis, dass untenrum wichtig ist im Leben. Also dafür brauchen wir schon
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ja, okay, bester Einstieg irgendwie in dieser Spielperiode, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Lieber Thomas, wo fangen wir an? Fangen wir unten an oder fangen wir international an? Es waren ja einige Topspiele mit dabei und ja, es war
international.
International, oder?
Ja, ich würde erstmal kurz auf die, ich würde einmal auf die Bayern gegen Paris zurückgucken wollen, auch wenn es jetzt fast schon eine Woche her ist, aber es ist ja nach unserem letzten Podcast gewesen. Wie bewertest du das Ausscheiden des deutschen Meisters?
War eine der schlechtesten Leistungen, die der FC Bayern München jetzt dieses Jahr gebracht hat. Insofern hat es mich jetzt nicht so richtig gewundert. Mich hat gewundert, dass das passiert ist zu Hause. Keine Ahnung, was da auch immer war. Hat man sich dazu sicher gefühlt, dass man mit den Fans im Rücken das 1:0, was es ja quasi war, für Paris aufholt. Relativ easy. Ist es die Arroganz, die da vorliegt? Oder ist es einfach so, dass man kraftlos, bewusstlos Ende der Saison dann irgendwie sagt, so die Spannung ist raus, was ich mir aber kaum vorstellen kann in einem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die innere Einstellung so gewesen ist, ja, kriegen wir schon gut hin und wird schon gut irgendwie gut werden und dann war die Spannung vielleicht einfach nicht da.
Wie gut, 2:47 muss ich das erste Mal sagen, nein, Mike, sehe ich komplett anders. Also du willst doch jetzt nicht tatsächlich über Spannung, wie du selber noch kurz die Kurve bekommen hast, in einem Champions-League-Halbfinale sprechen. Also das kann man ganz klar verneinen. Das würde ich als Analyse nicht gelten lassen wollen. Aber ich mache.
Wie kommt es dann zustande? Wie kommt es dann zustande? Da bin ich gespannt.
Das ist eine gute Frage. das ist wirklich die gute Frage, weil man ja das Hinspiel sehen muss, dass es im Hinspiel ein absolutes Spektakel war mit verschiedenen Phasen. Die Bayern zu Beginn deutlich stärker. Dann hast du zwischendurch gedacht, es kann eine historische Niederlage geben. Dann haben sie es hinten aufgeholt und wirkten fast ein Stück weit fitter als Paris. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, und im Rückspiel hat man sich natürlich unheimlich viel vorgenommen. Aber in der dritten Minute, das verstehe ich bis jetzt noch nicht, was dieser Kvaratskhelia, der natürlich über beide Spiele der mit Abstand beste Spieler war, das war ja Wahnsinn, wie der Upamecano davonläuft, der ja immer als schnell auch eingeschätzt wird. Das war wirklich Wahnsinn. Dann hatten die Bayern eigentlich eine Phase Ende der ersten Hälfte mit ein paar Chancen. Aber zweite Hälfte muss man dann wirklich sagen, wie hilflos die um den 16 Meter rumgespielt haben. Das habe ich lange nicht gesehen und ihnen ist einfach nichts eingefallen. Und ich glaube, es gibt 3 Gründe, die man aufzählen kann. Erstens mal, sind einige Bayern-Spieler dann doch vielleicht auch mal an ihre Grenzen gekommen, was man ja im Bundesliga-Betrieb gar nicht sieht, wenn du so eine Saison spielst. Also ich finde, Ulisse war nicht so outstanding, wie wir ihn schon gesehen haben. Kane macht ein Weltklasse-Tor, war vorher gar nicht eingebunden. Upamecano habe ich drüber gesprochen. Ich muss sagen, wer gut gespielt hat, war Diaz. Du hast aber gesehen, dass Musiala überhaupt noch nicht fit ist. Und Kimmich, das ist für mich mittlerweile einfach nur noch ein ewiges Ärgernis. Also wenn du es vergleichst mit Vitinha, dann ist Vitinha Weltklasse und Kimmich internationale Klasse. Das siehst du vor allen Dingen beim ersten Kontakt. Aber dieses ständig hinterm Schiedsrichter herlaufen, das ist einfach nur noch nervig. Vielleicht hat man da auch ein bisschen Energie aufgerieben. Zum Zweiten muss man natürlich festhalten, dass eigentlich bei 11 gegen 11 die Bayern nie davor waren, dieses Duell über 180 Minuten zu dominieren. Also Paris ist der klar verdiente Sieger. Zweite klar, Hälfte war so. Dann teilweise auf dem Niveau fast schon ein Klassenunterschied. Einen Punkt darf man aber trotzdem nicht vergessen. Bei aller Aufregung, die natürlich auch teilweise ein bisschen dahergekünstelt kam und sowas. Wenn das Spiel 10 gegen 11 geht, und das ist eine gelb-rote Karte für den Spieler von Paris nach einer halben Stunde, dann haben die Bayern natürlich eine größere Chance, weiterzukommen. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber wenn wir die fußballerische Leistung nehmen, ist Paris hochverdient ins Finale eingezogen.
Ja, aber ist immer noch nicht die Erklärung, warum sie deutlich schlechter gespielt haben. Das ist irgendwie schon...
Okay, dann versuche ich das. Ja, du hast die Frage gestellt. Schlecht von mir. Ich habe dir 3 Minuten einen abgesülzt und habe deine Frage nicht beantwortet.
Das stimmt.
Schlecht von mir.
5:23 waren es.
Genau. Also, jetzt hatte die Uhr auch im Auge. Ich finde, Paris hat es individuell einfach besser gemacht. Und den Bayern ist kein Plan B eingefallen. Also Luis Enrique hat im Gegensatz zum Hinspiel, wo einfach offene Hose in Paris war, hat er seine Mannschaft ganz anders angelegt. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Trainerleistung. Und in dem Spiel darf man auch sagen, dass Luis Enrique gegen den von uns auch so gelobten Kompanie das Trainerduell gewonnen hat. Und wie gesagt, einige Bayern-Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Das, glaube ich, müssen wir so festhalten.
Das ist halt eine Frage, warum. Ne? Also ja, gut. Deshalb... Könnte ja meine These, vielleicht waren sie nicht ganz auf der Höhe in der Einstellung, vielleicht doch richtig sein, weil sie haben ja ihre Leistung gebracht die ganze Zeit. Also es war ja so, dass die Spannung war oben, es war alles gut und plötzlich in diesem, vielleicht war es doch ein Stück weit Respekt. Wer weiß, wir sind alles nur Menschen, sind zwar Fußballprofis, aber unaus.
Ja gut, aber eigentlich hat man ja schon nach dem Hinspiel, hätte ich auch gesagt, also mindestens 50-50 und auch von den selbstbewussten Tönen, also das glaube ich nicht. Ich glaube, sie waren eher überrascht, wie gut Paris in dem Spiel war und das ist dann halt wahrscheinlich vom Trainer und von den Führungsspielern in dem Moment war es nicht das Vermögen, es zu drehen. Auf der anderen Seite, wenn die Bayern das Pokal gewinnen, dann haben sie das Double gewonnen und international eine gute Saison gespielt. Aber gefühlt waren sie jetzt weiter weg vom europäischen Thron, als es dieses knappe Ergebnis vermuten lässt.
Also ist es so, wie ein sehr bekannter Podcaster irgendwann mal orakelt hat, es wird ein relativ langweiliges Finale geben zwischen Arsenal und PSG.
Das weiß ich gar nicht. Ich finde, Arsenal hat sich emotional durchgesetzt. In einem Spiel gegen Atletico, wo man hätte auch über den ein oder anderen Elfmeter bei Atletico nachdenken können. Trotzdem sind auch da über 180 Minuten ist Arsenal der verdiente Sieger. Und ich würde, glaube ich, so ein bisschen auch ein Duell der Gegensätze. Diese unfassbare Spielfreude von Paris gegen das doch etwas nüchterne, auf Standardsituationen basierende Arsenal. Aber wenn Arsenal jetzt vielleicht die Meisterschaft vorher gewinnt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Schub gibt. Also alle sagen ja, Paris gewinnt das klar. So klar sehe ich das noch nicht.
Okay.
Und dann dürfen wir aber jetzt bitte deine ehemalige Posterboys dürfen wir feiern. Also während Christian Streich wahrscheinlich jetzt immer noch sagen würde, wir müssen aufpassen, dass wir nächste Saison nicht absteige. Das war schon geil am Donnerstag in Freiburg. Also
ich glaube,
bitte, lass deinen Emotionen freien Lauf.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jogi Löw auf der Strecke bestimmt ein Päckchen Kippen weggemacht hat irgendwie. War ja auch im Stadion. Ja, war sensationell. Also unfassbar. Es ist historisch für den SC Freiburg. Es ist waren historische Bilder letztendlich. Julian Schuster, wie der steil gegangen ist. Sowas habe ich ja noch nie gesehen bei einem Trainer. Ich weiß nicht, ob du das jemals erinnern kannst, dass ein Trainer dann irgendwie mit den Ultras in der Kurve war und einfach gefeiert hat und gesagt hat, so leck mich doch am, weiß ich nicht, Fußball. Und ich muss jetzt erstmal feiern. Macht ihr, was ihr wollt, aber ich genieße das jetzt auch erstmal. Das waren ja Bilder, die hat die Welt schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Große Sehnsucht bei mir. Ich finde es erstens super geil gespielt, einfach wahnsinnig gut gespielt und verdient gewonnen. Und jetzt wollen wir hoffen, dass sie auch das Finale gewinnen.
Ja, es gab Bilder schon mal so, auch ich kann mich auch erinnern an Xabi Alonso, der mal drin war nach der Meisterschaft. Sebastian Hoeneß meint Stuttgart, das gibt's schon mal, aber wie du sagst, es ist sehr außergewöhnlich. Es ist vor allen Dingen für Julian Schuster sehr außergewöhnlich, der ja immer so total verbissen und fokussiert wirkt, dass er es da mal allein losgelassen hat. Auch dieser Platzsturm war ja wirklich vorbildlich, kann man ja sagen. Ne? Da hatte ja keiner das Gefühl, da will sich jetzt auch jemand von den Fans produzieren oder sowas. Nee, tolle Visitenkarte. Also, dass der SC Freiburg im Finale eines Europapokals steht, wie hat mein Freund Andi gesagt, der Werder-Fan ist. Wenn man das sieht, kann man ja nur alle Hüte ziehen und man soll sollte dann doch mal träumen, dass auch vielleicht unsere Vereine das irgendwann nochmal schaffen. Nein, es ist natürlich, wir haben hier schon oft drüber geredet, du hast einen gewissen Standortvorteil schon in Freiburg, weil da stehen halt keine Leute am Zaun, wenn eine Saison mal schlecht läuft. Du hast Tageszeitung vor Ort, du hast eigentlich jetzt nicht den Druck auch von der Boulevardpresse, das ist alles organisch gewachsen. Sie sind natürlich mittlerweile auch deutlich weg von dem, was Christian Streich immer noch formuliert hat, wir müssen da unten gucken, also da wird auch nicht nur in Nüssen bezahlt, aber es ist einfach eine sensationelle Entwicklung. Ich war früher, gebe ich ganz ehrlich zu, ich war eigentlich kein großer Fan von Matthias Ginter, ich fand ihn ein bisschen zu langsam und ich fand ihn so von seiner Art, ich glaube, er war jetzt auch nicht so in Gladbach oder in Dortmund so besonders beliebt in der Kabine. Aber wie der sich im Herbst seiner Karriere steigert, also meiner Meinung nach muss der unbedingt mit zur Weltmeisterschaft. Das finde ich echt schon bemerkenswert. Ja, und jetzt gegen Aston Villa kannst du natürlich auf der einen Seite fast alles in Anführungszeichen verlieren, wenn du noch nicht mal dich über die Bundesliga international qualifizierst. Aber ein Finale in Europa, das ist schon eine wahnsinnige Visitenkarte. Und Aston Villa ist sicherlich Favorit mit diesem Trainer, der diesen Wettbewerb halt kennt und auch gewinnt, Emery, mit diesem Gehaltsvolumen. Aber wenn Freiburg da nochmal alle Kräfte bündeln kann, sehe ich echt eine Chance, dass sie das gewinnen. Und ich fand es gestern übrigens, ich war gestern beim HSV im Stadion, als der Stadionsprecher die Freiburger Aufstellung vorgelesen hat, hat er gesagt, oder beziehungsweise davor, was für ein Erfolg. Und jeder vom HSV gönnt ihnen das. Und dann hat das ganze Stadion applaudiert. Das war echt richtig geil, muss man ehrlich sagen.
Das ist wirklich Wahnsinn, wie du die Hamburger immer wieder reinsneakst und jetzt über den Einfallwinkel Freiburg. Das ist schon... Das ist schon Sinn.
Sie haben nun gestern mal in Hamburg gespielt. Also das mit dem Sneaken bist du. Du hast wahrscheinlich schon wieder eine 20-minütige Brandrede gegen den FC vorbereitet. Also ich habe einfach nur gesagt, dass das auch anderen Vereinen Respekt abnötigt.
So lustig. Ja, wir drücken die Daumen in jedem Fall. Das ganze Stadion in Hamburg beim HSV übrigens. Das ist der Lieblingsverein von Thomas Wagner. Er hat die Daumen gedrückt und wir tun das natürlich auch. Ich glaube, wir werden da noch ein richtiges Feuerwerk sehen am Ende und da freue ich mich wirklich drauf. Ja, das war der angenehme Teil, der Feiererei-Teil dieser Episode
Eier. Ja, dann machen wir es doch noch zu, den Feiererei-Teil. Dann sage ich doch, man hat gestern bei Freiburg gesehen, dass das natürlich schon Körner kostet, das Ganze, auch diese Reise durch Europa. Oh, ja. Sie brauchen jetzt eigentlich einen Sieg zu Hause gegen Leipzig, um zumindest die Conference League abzusichern. Der HSV hat gestern ein gutes Offensivspiel geliefert. Du siehst dann auch, was das macht, wenn du frei im Kopf bist. Da haben sich einige Spieler entwickelt. Erstes Tor für Balde, erstes Tor für Jatta. Und man muss natürlich sagen, diese Choreografie mit dem Wetter, mit den Leuten, mit diesen Gänsehautmomenten und dann mit diesem Abschluss, erstmal das Tor und diese Verabschiedung und Auswechslung von Vucevic, aber auch Vieira. Also, da muss man schon hart gesotten sein oder Analyst Mike Leis, um da nicht Gänsehaut bis in den kleinen Zeh gehabt zu haben. Es war schon was Besonderes, muss man ehrlich sagen.
Ja, die Rosamunde des gepflegten Fußballpodcasts hatte Gänsehaut von innen auf jeden Fall. Ich habe das ja auch gesehen. Ich habe mehrfach Gänsehaut eingeheimst, einmal beim HSV, einmal dann auch bei der Verabschiedung von drei Spielern beim FC. Aber ja, es ist traurig, dass diese Spieler jetzt gehen müssen. Vucevic, Vieira, das ist schon, was wollten sie haben für Vieira? 20 Millionen wollte der HSV.
Ja, Vieira gibt es noch eine kleine Chance, glaube ich. Wäre schon wichtig. Vucevic gibt es keine Chance. Wie hat er selber gesagt, 99,9%, der gehört ja Tottenham. Aber ich weiß, da würde jetzt jeder sagen, und dann auch zu Recht, da ist er befangen. Für mich ist Vucevic einfach der Spieler der Saison. Also wenn er mit 18 hat er ja angefangen, jetzt ist er 19. Mit welcher Nonchalance und fast schon positiv arroganten Lässigkeit der über den Platz läuft und Grätschen ausfährt, Pässe schlägt, Tore schießt. Also das ist, der Typ ist einfach geisteskrank, wahnsinnig geil. Das muss man echt mal sagen.
Und erinnert mich so ein bisschen an den jungen Thomas Wagner.
Das hat damit gar nichts zu tun. Und das ist auch wieder typisch. Wenn es um die Verabschiedung von Dominik Heinz 20 Minuten am Spiel geht, dann weint Mike Leis. Aber wenn ich hier eine Eloge auf Vucevic halte, dann kommt er mir wieder mit so einem, das ist wie Thomas Wagner in der Eifel. Das ist einfach Quatsch. Das weißt du auch. Du willst mich jetzt hier einfach nur wieder dumm aussehen lassen.
Nein, ich will
das
dich loben.
Hallo? Red doch nicht so ein Blech. Also, ja, Vucevic, es war ein Ereignis. Und
was
da
ist
muss
denn
man sagen,
Wagner los?
Der HSV
das
hatte in seiner
beantworten?
Historie, ja, du kannst ruhig weiterreden, einige Superstars. Aber dass der Junge, was der da in einem Jahr gemacht hat, also, wir haben mal immer gesagt, verliebe dich nie in Leihspieler. Aber das war schon ein besonderes Kapitel.
Also ich habe mich immer in Thomas Wagner immer wieder verliebt und ich habe auch damals schon in der Eifel, ich komme nochmal drauf zurück.
Red jetzt hier weiter
und hör
auf zu sentimentalisieren hier auf so einem Niveau. Wird ja meine Tochter schon aufgeschreckt hier.
Ja, aber das mit Lob, das halten wir mal fest auf jeden Fall für die vorletzte Folge in dieser Saison. Thomas Wagner kann mit Lob nicht so richtig gut umgehen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist
halten wir mal fest, ich war ein Viertligatreter und Luka Vuskovic ist ein Geschenk an den Fußball. So, jetzt weiter.
Hallo, das habe ich noch nie gehört. Also ich hoffe, dass du auch über deine Liebsten so redest, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass diese Liebe zwischen dir und Vuskovic eine besondere ist. Das glaube ich schon auch. Lass uns aber nochmal gucken, vielleicht auf den HSV, wenn du ihn schon, genauso wie ich, den FC immer mal wieder reinsneakst. Zu Recht übrigens auch. Der HSV ist in der Liga geblieben, deutlich besser und souveräner als der SFC Köln, wer hätte das gedacht, am Anfang der Saison. Wie sieht's denn aber, kleiner Vorausblick in die Glaskugel, denn dann in der nächsten Saison aus? Was muss passieren, um diese beiden Spieler wieder aufzufüllen, muss man ja sagen, wenn das überhaupt möglich ist?
Wir haben ja vor der Saison, war ich ja sehr skeptisch, bevor Vuskovic, Vieira und Lokonga kamen. Wenn die beiden weggehen, Vieira habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dann muss man sagen, Lokonga bleibt. Sicher in Remberg und Capaldo, die haben sich entwickelt. Mit Grönbeck hat man einen guten Mann auf den Seiten geholt. Aber du brauchst natürlich schon wieder ein, zwei Glücksgriffe von Klaus Costa. Zweite Jahr ist ja immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das ist immer zwiespältig für Aufsteigen. Das Schwerste. Du bist einerseits, ist es schon eine gewisse Normalität, dass du wieder da bist in der Liga, hast aber nicht mehr diesen uneingeschränkten Rückenwind eines Aufstieges. Wahrscheinlich wird der Umbau genauso groß sein wie in diesem Jahr. Aber ich habe Vertrauen in Costa und ich habe auch Vertrauen in unseren Trainer, der jetzt zweimal hintereinander im Frühjahr eine schwierige Situation gelöst hat. Also das gefällt mir gut, muss ich sagen. Und dabei möchte ich es dann noch mit der Sneakerei bewenden lassen. Es war einfach gestern ein sehr schöner Heimabschluss.
Ja, wobei man vielleicht noch abschließend sagen kann, dass endlich dieses Narrativ aufhört. Ja, wir sind ja Aufsteiger. Das, finde ich, ist das Beste, weil das hat mich dann am Ende des Tages wirklich echt genervt. Egal, ob HSV oder beim 1. FC Köln, das ist dann irgendwie immer so eine Ausrede gewesen, die dann nicht mehr zählt. Das ist das Gute daran. Gut, wir haben genug gefeiert. Wir gucken jetzt mal erstmal
in den Tabellenkeller. Jetzt würde ich doch sagen, du hast es ja angekündigt, ne? Wie sieht's für dich aus in der Ausgangsposition da, den letzten dreien unten?
Super für Heidenheim, muss ich sagen. Ich bin wirklich jetzt großer Fan auch von Heidenheim, wie die sich jetzt tatsächlich in den letzten Spielen gezeigt haben, das ist schon aller Ehren wert. Ich fand es spielerisch in den letzten Spielen auch wirklich richtig gut. Das konntest du dir vorher nicht mehr angucken. Ich weiß nicht, was passiert ist. Frank Schmidt hat es so ein bisschen erklärt mit dem Spiel gegen Leverkusen. Das war so ein bisschen für ihn der Schlüsselmoment. Da dann einfach auch nochmal den Punkt zu holen. Und von da aus war es dann so das Sprungbrett, das die Mannschaft gebraucht hat. So hat er es erklärt. Dass die vorher auch Fußball spielen konnten, war klar, war ihm immer klar und jetzt zeigen sie es auch. Ich finde, was die am Fußball gespielt haben gegen den 1. FC Köln, war wahnsinnig gut, war richtig, richtig gut. Immer in der Verhältnismäßigkeit gesehen. Und jetzt kommt es ja darauf an, Wolfsburg spielt gegen St. Pauli. Die sind natürlich abhängig von anderen, aber ich habe irgendwie die Fußballsehnsucht, dass Wolfsburg und Pauli absteigen und Heidenheim wirklich in die Relegation kommt. Die sind alle punktgleich. Da geht es ein bisschen ums Torverhältnis. Und da bin ich sehr gespannt. Also spannender kann es kaum sein.
Kleiner Funfact übrigens am Rande, wobei das wahrscheinlich für die beteiligten Mannschaften gar nicht so lustig ist. Nur mal der Fall, Wolfsburg würde, sagen wir mal, 3-2 in oder am Millerntor gewinnen und Heidenheim würde 4-1 gewinnen gegen Mainz zu Hause, dann wären sie komplett Punkt- und Torgleich und dann würde übrigens der direkte Vergleich zählen, der an Wolfsburg geht in dem Falle. Hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das schon mal eine wichtige Entscheidung gab. Torverhältnis gab es schon oft, aber dass dann beides absolut identisch ist. Ja, ich habe gestern nach dem Spiel noch kurz mit Frank Schmidt geschrieben und er hatte ja eigentlich nach dem 0-2, nach dem 0-2 in Bremen, hatte er ja das Ding wirklich zu Recht auch beerdigt. Ich glaube, am 28. Spieltag war, glaube ich, St. Pauli 9 Punkte vor Heidenheim. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Ich habe ihm einfach nur geschrieben, das ist ja krank, was da los ist. Und man muss sagen, Heidenheim hat seine eigene DNA spät in der Saison, aber doch nochmal entdeckt. Also die haben nicht irgendwie abgeschenkt und das nötigt mir wirklich Respekt ab. Ich habe ganz lange gesagt, für mich ist irgendwie dieses Märchen noch ein bisschen auserzählt. Auch die Spielweise reißt mich jetzt nicht direkt runter, aber was sie mit ihren Bedingungen und unter den Voraussetzungen am 28. Spieltag holen, nötigt mir allergrößten Respekt ab. Auch, muss ich mal sagen, leicht kritisch. Das war gestern vom FC keine gute Vorstellung. Da verlassen sich auch Konkurrenten im Abstiegskampf drauf. Und ich erinnere an die Diskussion, die wir vor 5 Jahren, glaube ich, mal hatten, als der FC 6-1 in Bremen verloren hat und dadurch Düsseldorf abgestiegen ist. Das ist eigentlich nicht gut, wenn du in solch entscheidenden Spielen, wo es für dich um nichts mehr geht, wenn du da eigentlich mit deinen schlechtesten Leistungen bringst. Das macht niemand absichtlich, aber das richtige Feuer habe ich gestern auch nicht gesehen. Das mal als kleiner Einschub. Und Heidenheim ist jetzt da. Und es verändert natürlich ein bisschen die Ausgangsposition für dieses Finale, weil Wolfsburg hätte eigentlich auf ein Unentschieden spielen können bei St. Pauli. Und St. Pauli fällt ja relativ wenig ein nach vorne. Die schießen ja erschreckend wenig Tore. Ich glaube, 28 haben sie geschossen, mit Abstand am wenigsten. Das kann Wolfsburg jetzt nicht, weil sie natürlich damit rechnen müssen, dass Heidenheim zu Hause gegen Mainz gewinnt. Also muss auch Wolfsburg auf Sieg spielen. Das wiederum könnte sogar die Chance für St. Pauli sein, weil sie als Kontermannschaft zu Hause wahrscheinlich bessere Voraussetzungen haben. Also die Konstellation unten ist schon abartig dramatisch, muss man jetzt sagen.
Ja, du hast so in so einem Halbsatz gesagt, mit einer der schlechtesten Leistungen und vielleicht auch tut es nicht gut, im Abstiegskampf dann doch so einzugreifen. Also da vielleicht noch meine 5 Cent dazu. Ist es so, dass es nicht so ganz trivial ist, weil es geht für den Trainer ja eventuell um die Verlängerung als Cheftrainer nach dem Sommer. Und was vorher so ein bisschen klang, wie ja, Thomas Kessler hat sich ja eindeutig deutlich geäußert, dass er großen Bock drauf hat, da weiterzumachen. Das hast du nicht mehr gehört. Deine geschätzte Kollegin Laura von Tora hat mehrfach nachgefragt. Da hat sich Kessler dann auch nicht mehr drauf eingelassen. Und hast du, Frage an dich, hast du es jemals erlebt, dass doch die Fanbase und weit auch darüber hinaus sich derart negativ über eine eventuelle Vertragsverlängerung als Cheftrainer äußert in den sozialen Netzwerken überall? Es ist ja eine Wucht. Gut, das haben wir immer in Köln. Beim HSV übrigens natürlich auch. Da gibt es Medien, die sind auch nicht so ganz einfach. Aber hast du schon mal erlebt, dass es im Vorfeld so viel Kritik gegeben hat? Und wie würdest du es sehen? Wie ordnest du es ein? Ist es eine gute Idee, jetzt zu verlängern? Weil gegen Bayern, glaube ich, machen wir uns nichts vor, wird der FC wahrscheinlich nicht so viel holen.
Ich schaue gerade noch mal drauf. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das war jetzt, korrigier du mich, es war, glaube ich, das 6. Spiel von René Wagner. Ne?
Ich glaube, es war das 7. und nur ein Spiel gewonnen.
Na, egal. Ich glaube, er hat einen Schnitt geholt, sogar von knapp unter einem, also ungefähr so auf Kwasniok-Niveau. Ich habe das letzte Woche hier gesagt, es hat sich eigentlich nichts verändert. Er hat das eine Spiel gegen Bremen gewonnen, das sicherlich auch ein bisschen vom Matchglück damals begünstigt war. Er hat aber auch zum Beispiel gegen Leverkusen ein richtig gutes Spiel gemacht, das hat er verloren. Also ich will das, glaube ich, dem jungen Trainer überhaupt nicht vorwerfen. Ich finde, dass man sich auf der einen Seite kein Sand in die Augen streuen darf. Man hat vor allen Dingen von diesem überragenden Saisonstart gezehrt. Es war große Enttäuschung da, weil ich finde, man nimmt so ein Erlebnis halt auch mit in die Sommerpause. Und wenn du jetzt in München nochmal 5 oder 6 kriegst, dann ist das irgendwie so eine, ja, dann liegt so ein Grauschleier über eine Saison. Das kann, wenn du die ersten 2 Spiele dann gewinnst in der neuen Saison, ist das wieder ganz anders. Das kennen wir ja. Das ist eigentlich an allen Standorten so, in Köln besonders. Aber du hast natürlich schon ein Stück weit recht. Du gehst mit einer kleinen Hypothek da rein. Ich kann die Tagesarbeit von René Wagner überhaupt nicht beurteilen. Das sollte oder muss sicherlich auch jemand anderes machen. Nur Fakt ist, der Kader ist ordentlich. Das reicht für die Bundesliga, das hat Kessler gut gemacht, aber er hat bei seinen Trainerentscheidungen 2 daneben gelegen. Und deshalb ist für mich die Frage, was macht er jetzt? Macht er mit etwas weiter, was jetzt René Wagner schon kennt? Er hat dann auch eine Vorbereitung, das sollte man fairerweise schon auch sagen. Oder holt er den nächsten Trainer, der dann aber auch sitzen muss, weil sonst reden wir auch über Thomas Kessler irgendwann.
Redet man in Köln natürlich jetzt schon, du kennst es. Aber nochmal die Frage, hast du schon mal tatsächlich im Vorfeld so eine Wucht erlebt? Und muss man es ernst nehmen? Weil du musst ja letztendlich dann schon auch bei so einer Entscheidung auch mit der Wucht der Fans rechnen.
Ja, aber das ist ja, nach so einem Spiel ist das eine Wucht, wenn du die Umfrage in 2 Wochen nochmal machst.
War vorher schon.
Ja, Aber ich meine, was hat der junge Kerl falsch gemacht? Der ist relativ ruhig, der ist ein Anti-Kwasniok. Aber mit dem ganzen Gebäsche kann ich jetzt auch wenig anfangen, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, keiner von uns kann das jetzt beurteilen. Auf der anderen Seite ist das, was er jetzt in den letzten Wochen an Spielweise und Punkten geliefert hat, auch kein Bewerbungsschreiben, um zu sagen, ich bin die langfristige Lösung. Da bin ich schon bei dir. Auf Netzwerke, ja, muss man vielleicht ein Stück weit hören, weil es auch eine Stimmung rund um den Verein illustriert. Aber würde ich jetzt direkt nach so einem Spiel wie gestern auch nicht ganz so ernst nehmen. Da gibt es dann auch einige, die sind heute auf 180. Und wenn ich sie am Wochenende fragen würde und sie haben bei Bayern vielleicht nur 2-1 verloren, dann sieht schon wieder anders aus. Also davon darfst du dich nicht treiben lassen. Aber für Kessler selber eine wichtige Entscheidung jetzt, definitiv. Genauso wie das übrigens in Gladbach sicher der Fall ist. Da habe ich ja letzte Woche gesagt, gegen Dortmund, das war ein gutes Spiel. Jetzt hast du dann in Augsburg wieder 3-1 verloren. Irgendwie hätte ich die Geschichte schön gefunden, wenn Polanski, ein Borusse aus dem eigenen Stall, wenn das funktioniert. Ja. Der hat die Klasse gehalten, der hat den Auftrag erfüllt, aber die Art, wie sie spielen, die weckt natürlich bei den Leuten auch da wieder die Erinnerung, dass du genauso wie mit Seoane in eine Saison gehst und nach 3-4 Wochen dann wieder das Thema am Tisch hast. Und jetzt ist halt jemand wie Christian Eichner auf dem Markt, der wird ja auch heiß gehandelt bei Union, ich glaube bei Gladbach und vielleicht auch bei Köln. Das ist halt auch interessant, wer da zugreift und ob das dann auch passt, das, was Eichner spielen lässt zum jeweiligen Kader. Das ist auch eine interessante Frage.
Horst Steffen ist auch auf dem Markt, der wird auch beim einen oder anderen Verein gehandelt, ist auf jeden Fall auch ein Kandidat.
Aber wobei das natürlich seine erste Mission da in Bremen jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen unglücklich gelaufen ist, ne?
Ist absolut, absolut richtig. Wenn du dir die drei Mannschaften vielleicht abschließend die Frage anguckst, wer schafft es in die Relegation?
Wolfsburg hat trotz 8 Punkten in der Rückrunde eigentlich im Moment gefühlt eine gute Atmosphäre. Das hat Dieter Hecking geschafft. Profitieren aber eigentlich nur von der Schwäche von St. Pauli, die für mich total, also für mich hat St. Pauli die schwächsten Karten unten, weil sie für mich total leblos und irgendwie total am Ende wirken. Ich habe auch das Gefühl, es stimmt nicht mehr ganz im Innenleben des Clubs. Ich habe Alexander Plessin hier lange gelobt. Ich glaube, das hat er jetzt auch nicht mehr aufhalten können. Ich glaube, dass auch im Club einiges nicht stimmt. Erinnere dich an diese Diskussion rund um die Palästina-Fahne mit Irvine, die erst groß aufgemacht wurde, dann irgendwie totgeschwiegen wurde. Ja. Also ich bin kein St. Pauli-Fan, das muss ich jetzt auch nicht hier künstlich machen, aber das, was der Verein sich selbst so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, ich finde, das merkt man im Moment auch nicht mehr so richtig in Sachen Zusammenhalt und sowas. Deshalb ist für mich die Frage, wie lange können die sich wehren gegen Wolfsburg, weil in so einem Spiel kannst du immer was machen und wahrscheinlich hat die besten Karten der VfL Wolfsburg, aber es wäre halt schon so ein kleines Märchen, wenn Heidenheim es schafft. Also ich sage, Wolfsburg zu 45%, Heidenheim 35% und St. Pauli 20%. So würde ich die Chancen einordnen.
Dann lass uns vielleicht nochmal so ein kleines bisschen in die Mitte gucken. Es ist leider so, dass die Champions League Plätze doch etwas limitierter sind, als wir alle gehofft haben. Und somit gibt es noch ein kleines Rennen rund um die internationalen Plätze, also Champions League. Wollen wir da nochmal einmal drauf gucken?
Ja, ich glaube, dass der Punktverlust letzte Woche von Hoffenheim gegen Stuttgart, als Hoffenheim gefühlt 124-4 Torschüsse hatte, dass das den Ausschlag gibt. Ich glaube, dass Stuttgart in Frankfurt das Ding jetzt zieht. Leverkusen, das ist eigentlich eher eine enttäuschende Saison, muss man sagen. Ein auf Champions League ausgelegter Kader, der zwar zu Top-Leistungen wie gegen Leipzig letzte Woche in der Lage war, aber jetzt auch in Stuttgart relativ schwach gespielt hat. Also ich denke, es ist am Ende, wird's der VfB Stuttgart machen und das wäre auch verdient. Und in der anderen europäischen Entscheidung traue ich tatsächlich Augsburg zu, seine Hausaufgaben zu lösen. Ich glaube, die spielen bei Union. Und wenn Freiburg dann nicht gewinnt gegen Leipzig, dann wäre Augsburg in der Conference League. Und das dann auch verdient, wie ich finde. Weil ich finde, dass Manuel Baum und der FCA da echt einen Riesenjob machen.
Und Eintracht Frankfurt ist durch im negativen Sinne, würde man einfach mal sagen. Und jetzt gibt es ja Stimmen, wir haben sehr oft über ihn gesprochen, aber es gibt Stimmen, die sagen, spätestens jetzt ist es klar, dass Albert Riera keine Chance mehr hat als Trainer nach dem Sommer. Und das war es dann auch. Ist das so? Siehst du es genauso? Und wer könnte da der Nachfolger sein? Ich glaube, das ist ja ein paar Kandidaten auch hier wieder auf dem Markt. Krösche wirkte in den Interviews ganz schön verschnupft. Also er ist, glaube ich, einfach auch ein Stück weit unsicher. Und kommen auch gleich nochmal zu Bayer Leverkusen über Trainerentscheidung. Ganz interessant übrigens da auch nochmal Spielmacher zu hören. Ich habe auch schon mal das ein oder andere Mal drauf verwiesen. Da war Fernando Caro zu Gast bei Sebastian Hellmann. Auch ganz interessant, wenn man sich mal eine Stunde lang Caro anhört als Fußballfan und dann auch mal so ein bisschen mitkriegt, wie der tickt. Aber vielleicht dann dazu gleich später nochmal. Ich glaube, das ist zu wenig. Auch in Leverkusen als Trainer. Aber nochmal ganz kurz die Frankfurt-Frage erstmal klären.
Ja, also dass er kein Trainer in der neuen Saison ist, das habe ich ja schon vor Wochen gesagt. Die Frage ist, ob jetzt Krösche nochmal versucht, was ganz Unbekanntes aus dem Hut zu ziehen, wie Riera, oder ob er jetzt auf was Bewährtes zurückgreift. Leverkusen wird den Trainer auch wechseln. Da war ja mal Hürzeler in der Verlosung, aber da ist die Frage, ob das bleibt. Ich weiß nicht, was mit Fabregas...
Nein, der hat verlängert. Der Hürzeler hat verlängert. Ja.
Hat jetzt schon verlängert?
Ja, Hürzeler hat verlängert.
Okay, dann muss ich mich bei dir entschuldigen, wenn das stimmt. Ich dachte, das wäre noch, er hat ja gesagt, ihm ist Leverkusen ein bisschen zu klein anscheinend.
Ja, wenn man vorher Trainer in St. Pauli war, dann ist das natürlich eine mickrige Nummer, dieses Leverkusen.
Ach stimmt, du hast recht, er hat am Wochenende verlängert.
Ja.
Hürzeler verlängert in Breiten. Okay, geht der Punkt ganz klar an Mike Leiss, muss man ehrlich sagen. Fabregas soll es ja doch wieder Gerüchte geben, den sie ja letztes Jahr schon haben wollten, der in Como einen Riesenjob macht. Mhm. Also Leverkusen wird wahrscheinlich in einem anderen Regal zugreifen können als Frankfurt, aber Frankfurt wird in einem anderen Regal zugreifen als Union, als Köln und also vielleicht Köln und Gladbach. Bleibt interessant. Ich habe da noch keine Prognosen. Wenn sie da sind, können wir über die festen Namen sprechen. Haben wir 31 Minuten gebraucht. Jetzt müssen wir über den SV Elversberg sprechen.
Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Sie hatten im Grunde genommen alle Chancen. Sie haben immer noch alle Chancen. Das muss man auch so sehen. Aber sie haben 3-1 verloren gegen Düsseldorf. Und zwar völlig zu Recht. Ich weiß nicht, was da los war. Macht ihr doch einen Kaffee. Gerne.
Nee, meine Tochter macht sich einen Kaffee, aber die darf ja, wenn du hier morgens, das muss man ja auch mal sagen, mit den Zeiten springst, aber sie lächelt dich an, wenn du mit den Zeiten springst, dann muss man ja mal ganz klar sagen, dann darf auch meine Tochter sich einen Kaffee machen, lieber Mike. Ne?
Absolut. Liebe Grüße. Lass uns nochmal...
Ja, also du hattest ja gestern schon Angst, du warst ja, das darf man vielleicht auch mal sagen.
jetzt bin ich wieder weg.
Ich muss ja hier nochmal ein bisschen Insights, ich muss noch ein paar Sachen loswerden. Übrigens, meine Bayern-Analyse habe ich abgesprochen mit einem meiner ältesten und besten Freunde, mit Christian, dem Patenonkel meiner älteren Tochter. Der ist Bayern-Fan, sogar Bayern-Mitglied. Also es gibt solche Menschen auch in meinem Umfeld, sehr angenehme Menschen.
Verrückt.
Das als erstes. Verrückt. Dann jetzt meine Tochter haben wir reingebracht und ich darf daraus... zitieren, gestern bekomme ich eine WhatsApp, ich bin stinksauer, das gibt's doch gar nicht, Elversberg verspielt alles. Absender, der schöne Mike. Ja. Dann habe ich ihn erstmal runtergekocht und habe gesagt, Junge, ihr habt immer noch 6 und 10 Tore Vorsprung auf die anderen, ein Heimsieg gegen Münster reicht und wenn du zu Hause gegen den Tabellenletzten, der schon abgestiegen ist, nicht gewinnst, lieber Mike, dann hat man das auch nicht verdient. Wobei du Elversberg seit 2 Jahren in die Bundesliga redest, es ist deine Krönung am nächsten Wochenende, das darf man so sagen.
Das wollen wir hoffen, oder? Ich bin tatsächlich wirklich der mit dem gefährlichen Halbwissen und Elversberg geht wieder nicht hoch. Dann sage ich, aller guten Dinge sind 3 und ich werde es auch nächstes Jahr wieder probieren. Ich beiß mich da jetzt einfach fest, wie ein Terrier.
Die steigen auch am Sonntag, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Das wäre wirklich das Fußballmärchen schlechthin, aber ich muss auch sagen, das war beängstigend, wie schlecht die gespielt haben gegen Düsseldorf oder umgekehrt. Düsseldorf hat plötzlich wie entfesselt gespielt. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung.
Eine gewisse Heimstärke hatten sie ja schon. Das war das Einzige, was sie überhaupt drin gehalten hat. Und das hat Alex Endi jetzt auch in den beiden Spielen gegen Dresden und gegen Elversberg geweckt. Das muss man schon sagen. Also das war zu Hause echt eine Top-Leistung von Düsseldorf.
Also dass der in Münster am Ende war, jetzt Düsseldorf als Alex Ende so ein Spiel abliefert, wer hätte das gedacht? Ich bin bei dir, die Heimstärke ist bekannt, aber das war wirklich nochmal in dem Spiel war es ein Klassenunterschied und ich war erschrocken über den Zustand von Elversberg. Also großen Respekt und schön, das muss ich jetzt als Kölner leider auch sagen, dass Düsseldorf sich dann doch
quasi. Naja, Düsseldorf spielt jetzt in Fürth. Bei einem 3-Tore-Unterschied-Sieg von Fürth wäre es, würde sogar Düsseldorf dahinter gehen. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt.
Ja, ja.
Naja, was heißt kein Mensch? Also wenn du mal 2-0 plötzlich führst, dann hat auch Düsseldorf wieder was zu verlieren. Bielefeld ist noch dazwischen. Braunschweig spielt in Schalke oder auf Schalke. Es ist Wahnsinn. Selbst Dresden ist nach dieser fulminanten Rückrunde noch nicht komplett gesichert. Also das ist schon irre in der zweiten Liga. Ich finde zum Beispiel auch, natürlich würde man am Ende sagen, wenn Fürth absteigt, da würden jetzt nicht bundesweit die Fußballfans in Tränen ausbrechen. Aber ich finde, die haben schon eigentlich über Jahre mit bescheidenen Mitteln echt einen Top-Job gemacht. Dreifache deutsche Meister aus den 20er Jahren.
Ja.
Also ein Stück meiner Fußballromantik würde da schon auch ein bisschen ein Tränchen vergießen. Es tut mir auch leid für Münster, aber das ist schon auch ein bisschen selbstverschuldet. Jetzt schade mit dem neuen Stadion das Ganze. Aber der Abstiegskampf ist ein Hitchcock und auch wenn ich mich festlege, dass Elversberg hochgeht, dann ist ja auch der Kampf um Platz 3 noch interessant. Paderborn schien vor 2 Wochen für mich durch eigentlich. Die sind jetzt total eingebrochen. Die spielen am Wochenende, spielt Paderborn in Darmstadt. Sicherlich auch nicht ganz angenehm. Und Hannover spielt gegen Nürnberg und Hannover hat so viele Matchbälle liegen lassen. Auch das ist noch nicht gewonnen. Also das wird schon richtig geil am nächsten Sonntag bei Sky, das Ganze zu verfolgen. Alle Spiele ja auch da zeitgleich.
Wahnsinn, da hat er nochmal richtig für Sky auch nochmal.
Genau, darf ich das? Darf ich noch was aus dem Nähkästchen erzählen?
Eine Sache noch, bevor du aus dem Nähkästchen kommst. Fürth hat ja wirklich einen großen Fehler gemacht und Rashid Assoussi rausgeschmissen. Und das ist etwas, diese Geschichte muss man eigentlich auch mal erzählen. Eigentlich dein Lieblingsthema, nämlich die dritte Liga. Wenn das ein bisschen früher passiert wäre, Alemannia Aachen war am kompletten Boden, drohte in Richtung Abstieg irgendwie zu taumeln, steht jetzt auf Platz 7 mit 61 Punkten und der MSV Duisburg auf dem Relegationsplatz mit 67 Punkten. Also wenn das noch ein bisschen weitergehen würde oder wenn er früher gekommen wäre, hätte man eventuell, man weiß...
3 Wochen länger, dann hätte das wirklich noch funktionieren können. Aber das ist natürlich jetzt auch irre. Cottbus spielt in Regensburg, da werden mehr als 6.000 aus der Lausitz mitreisen. Duisburg hat zu Hause Viktoria Köln und Essen spielt in Ulm. Also auch große ehemalige Bundesligisten. Auch wahnsinnig spannend. Ja. Also der Spannungsgehalt ist leider in Liga 2 und 3 deutlich größer als in der ersten Liga. Wir werden am Montag drüber ausführlich berichten.
Shoutout, lieber Rashid. Ich weiß, ab und zu hörst du uns.
Ja, Assoussis Freistellung war sicherlich ein Fehler. Wobei auch da mit Zorniger das Ganze schon nicht in eine Top-Richtung gelaufen ist. Da müsste man mal eine Sonderfolge den Kleeblatt-Podcast machen. Aber wie ich sage, ich finde, Vogel hat das ordentlich gemacht. Fürstner jetzt am Ende auch. Da ist, glaube ich, eine Etage höher einiges schief gelaufen. Und jetzt darf ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich
krieg
diese Woche eine WhatsApp nach den Europapokal-Halbfinals am Freitagmorgen. So, die Hackordnung ist wieder hergestellt. Der schöne Mike hat dich mit 3-1 felicitiert. Saisonsieg geht an mich. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, es steht 236-98 für mich in der Saison, aber der Schachweltmeister proklamiert den Titel für sich. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Mike. Wenn du das als Schiedsgericht so siehst, dann wird das so stimmen.
Sei nur. Es ist du bist doch in meinem Kopf eigentlich immer und immer wieder und du sagst jetzt völlig zu Recht, die Taktik hast du quasi, du hast den Kleiscode entschlüsselt und immer dann, wenn es einmal passiert, dass ich dich so deklassiere an einem Spieltag, dann nehme ich das als alte PR-Wutz und drehe das Ganze in eine andere Richtung. Da kannst
eat
du so gut
this.
Sein, wie du willst.
Genau.
Eat this. Ja, aber lass uns noch ganz kurz gucken in die zweite Liga, um das noch abzuschließen. Wie siehst du es jetzt? Also wer wird es dann am Ende wirklich schaffen? Also glaubst du, dass Elversberg aufsteigt? Und wer?
Elversberg steigt auf, Hannover geht in die Relegation.
Oh,
und unten entscheidet sich der Abstieg zwischen Fürth und Braunschweig.
Zwischen Fürth und Braunschweig?
Ja, weil Fürth sein Spiel gewinnen wird und dann ist die Frage, wie hoch Braunschweig in Schalke verliert. Und Bielefeld gewinnt zu Hause gegen Hertha.
Okay, alles klar. Und Paderborn hat im Grunde genommen schon alles verspielt und die Energie ist.
Nee, habe ich ja gerade gesagt, du hörst mir manchmal nicht
doch,
zu. Ich habe gesagt,
doch,
die haben eine schwierige Aufgabe in Darmstadt und Hannover wird sein Heimspiel gewinnen gegen Nürnberg.
Okay, gut. Dann haben wir eine Relegation Hannover gegen
Hannover gegen Wolfsburg, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wäre natürlich mit Lokalkolorit.
Ein Nordduell?
Ja, ich habe es ja gesagt. Das würde ich mir für Heidenheim wünschen, dass sie diese Aufholjagd krönen. Also Wolfsburg gegen Hannover realistisch, Wolfsburg gegen Heidenheim das Wunschszenario.
Okay, wenn Wolfsburg, jetzt machen wir weiter noch ein bisschen dieses Spiel.
Nein, Wolfsburg gegen Hannover,
wer gewinnt dann?
Nein, das ist ja Quatsch. Das machen wir nächsten Montag, wenn die Relegation feststeht. Ach so, ein Quatsch. Wer tippt denn, wenn das so ist? Also das ist doch Wahnsinn.
Ich wollte dir eine Chance geben beim Tippen endlich.
Ja, genau. Also ich gratuliere dir natürlich zu deinem Tipp Elversberg und ich gratuliere dir zu deinem überzeugenden Tippsieg über die gesamte Saison.
Guck mal. Es ist endlich alles wieder hergestellt, so wie wir das eigentlich haben wollten. Lieben Dank dafür.
Darf ich zum Schluss noch sagen? Ja. Ich würde gerne zum Geburtstag gratulieren einem 70-Jährigen, der deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden ist, der Europameister geworden ist und Vize-Weltmeister. Bernd Förster. Immer so ein bisschen im Schatten seines Weltklasse-Bruders Karl-Heinz. Bernd auch internationale Klasse. Und für mich so ein Prototyp eines deutschen Fußballers, der damals in der ganz großen Zeit des deutschen Fußballs, auf den konntest du dich verlassen, der hat Zweikämpfe gewonnen. Ich habe vor 8 Jahren mit dem mal in so einem Benefitspiel gespielt. Der hatte eine neue Hüfte und ein neues Knie. Ganz ehrlich, wie gut der immer noch vom Antizipieren war, wie der gestanden hat, welche Aura. Geil. Bernd Schuster, Typ mit Rieseneiern.
Und vor allem
nicht Bernd Schuster, Bernd Förster. Bernd Förster, so.
Es gibt ja Leute, die sagen, es war eigentlich immer so ein bisschen der Schattenmann. Also leicht wirklich federnder Laufstil, kannst du dich noch erinnern in den 80ern?
Stellungsspiel. Würde ich das nicht beschreiben, eher so kraftvoll, dynamisch.
Ich fand das federn so richtig. Ja, klar, aber dynamisch ist ja auch federn. Eine Feder ist ja wie eine Sprungfeder. Stellungsspiel, Tacklings war alles cool. Ich fand, es war immer ein Spieler, auch in der Nationalmannschaft, der wirklich richtig ein geiler Fußballspieler war, aber er war immer ein wenig im Schatten, weil er etwas leiser war vielleicht. Weil er nicht irgendwie...
Das ist mein Schicksal in diesem Podcast. Ich bin ja auch der Schattenmann vom schönen Mike.
Du bist auch so leise, ne?
Mhm. Ja. Genau.
Ja. Im Vergleich zu mir bist du der Leise, der Federnde, der quasi heute Richtung Glanzparade durchfedert.
Genau. Wolffuß. Also ich war alles andere als federnd. Bernd Förster ist der Schattenmann von Karl-Heinz. Du hast das Tippspiel gewonnen, du hast Elversberg nach oben gebracht. Und du bist und bleibst der schöne Mike, das Orakel von der Ostseeküste. Und wer das von sich behaupten kann oder wer das zugerufen bekommt, der braucht vor allen Dingen eines. Eier. Schöne Eier.